Hallo und willkommen zu meinem Podcast Verkackt, was jetzt? Ich bin Genziana Daumiller und heute habe ich zu Gast den Rami Hadan. Hallo Rami.
Grüß dich, hi.
Rami, wir kennen uns jetzt seit der ersten Fuck-Up-Night hier in Koblenz. Mhm. Und mich hat, und nicht nur mich, sondern alle Zuschauer, Teilnehmer, hat dein Vortrag sehr berührt. Ich hätte eine Nadel fallen lassen können, die hätte man gehört. Es wurde einfach in dem Raum nicht mehr geatmet, gefühlt. Und deswegen bin ich dir sehr, sehr dankbar und froh, dass du meine Einladung hier angenommen hast, um über den Verlust eines Menschen an Drogen, darüber ausführlich zu reden und was das mit dir gemacht hat und wie du damit umgegangen bist. Aber vielleicht als erstes, wer bist du, woher kommst du, was machst du?
Ja, ich bin ursprünglich aus Bagdad. Mein Vater ist Iraker, meine Mutter Deutsche und mit 5 Jahren bin ich nach Deutschland gekommen, seitdem hier, im Raum Koblenz. Und ich habe lange Software entwickelt, mache das noch und baue Werkzeuge für Softwareentwickler. Ja, das mache ich.
Hier in der Umgebung oder hast du dann?
In der Umgebung habe ich eigentlich keine Kunden. Einer sitzt in Köln und ein paar waren im Ausland und ja, also es ist gemischt.
Genau. Und Koblenz, ist das so die Stadt, wo du schon immer gewohnt hast oder wohnen wolltest oder?
Ja, ob ich das wollte, die Frage stellte sich anfangs nicht.
Und, ja, klar.
Dann habe ich mich hier recht wohl gefühlt und nie den Antrieb gehabt, dauerhaft wegzugehen. Und lieber mal für ein paar Tage oder eine Woche raus in eine andere Stadt und dann wieder zurückkommen. Also ist schon eine Art Basis hier geworden, ja.
Warst du schon immer selbstständig?
Ja.
Und ist das jetzt nicht die erste Selbstständigkeit, die du angegangen hast? Magst du uns darüber erzählen?
Ja, es begann 96 war es, glaube ich, habe ich mich selbstständig gemacht während des Studiums, aber auch schon mit so einem Netzwerk installieren, Computer, der übliche Scheiß, den man damals gemacht hat. Und aber schon recht früh hin zu Softwareentwicklung, also Projekte übernommen für kleinere Unternehmen, denen eine Lösung gestrickt dafür, dass die Abläufe besser funktionieren bei denen. Ja, und so immer mehr mich mit dem Thema Softwareentwicklung immer tiefer eingetaucht und auch meine eigenen Werkzeuge gebaut, damit ich einfach schneller unterwegs bin und bessere Software bauen kann. Und ja, das verfolge ich jetzt mit mehr Nachdruck.
Okay. Wie ist es zum, Scheitern, das Wort mag ich nicht so, aber was hat dazu geführt, dass die Selbstständigkeit dann nicht geklappt hat oder war das der Grund, der Verlust von deinem Bruder hat dazu geführt oder, erzähl mal.
Also es war eine Firma, die ich gegründet habe, die ist gescheitert mit dem, was er vorhatte. Mit entsprechenden Mitarbeiter, eine Spitze, 5 Mitarbeiter, die ich dann entlassen habe. Und so die Selbstständigkeit an sich ist nicht gescheitert. Also das funktioniert gut und ich fühle mich wohl damit und habe auch, glaube ich, keine andere Wahl mehr, weil ich zu kauzig geworden bin, um etwas anderes zu machen. Aber das, was sozusagen mein Bruder oder sein Tod damit zu tun hat, sein Tod war bei mir ein Wendepunkt tatsächlich im Leben. Nicht der Tod an sich, der mich aus der Bahn geworfen hätte, so im Nachhinein beurteilt, sondern eher der Blick, der mir sein Tod auf mein eigenes Leben die letzten, eigentlich seit ich denken kann, eröffnet hat. Und der war nicht angenehm. Der hat mir letztendlich den Boden unter den Füßen weggezogen und mich erkennen lassen, was alles für, also im Nachhinein dann mit der persönlichen Arbeit und mit Hinschauen und mit Unterstützung und Begleitung, was alles, mein Leben vorher und sein Leben, was hatte das mit meinem zu tun und was hatte das dann auch für Auswirkungen auf mein unternehmerisches Handeln?
Hm.
Und diese Mechanismen alle zu sehen und zu sehen, dass da sehr mächtige Strukturen wirken, derer ich mir nicht bewusst war, das dann zu erkennen und zu sehen, wie weit die greifen und dass die in fast alle Bereiche eindringen, sei es in persönliche Beziehungen, sei es ins Unternehmertum. Ja, das war erschreckend, ernüchternd und wie gesagt, dann ein Wendepunkt, der mich dann auf einen anderen Weg gebracht hat.
Wie alt warst du damals?
Ich war 36. Ja.
Und was würdest du sagen, dass sich verändert hat?
In einer gewissen Weise alles. insofern, dass ich das Bild habe oder die Gewissheit habe, dass sich wirklich im Kern was verschoben hat. Also es ist schwer in Worte zu fassen, aber es war eine grundlegende Verschiebung. Und das hat dann mit der Zeit auch Auswirkungen auf andere Dinge. Also sei es, wie handle ich als Unternehmer, wie richte ich mich aus, wie gehe ich mit anderen Menschen um, wie bin ich in der Beziehung zu einer Partnerin. Das alles hat sich verändert, ohne jetzt behaupten zu können, dass es keine Rückfälle mehr gibt, sozusagen. Also die alten Strukturen sind noch da, die alten Persönlichkeitsstrukturen, und verlieren aber hier und da auch ihre Macht. Und wenn sie wirken, auch wenn ich mich manchmal denen ausgeliefert fühle, ist ein Bewusstsein da, ein tiefes Bewusstsein da, dass ich nicht mehr von denen abhängig bin, dass ich jetzt woanders verankert bin. Ja, so ist eine Umschreibung dessen, was sich verändert hat.
Wie verarbeitet man so einen Verlust? Also es ist ja kein Verlust, ich sag mal so, an einer Krankheit oder ein Unfall, oder es ist eine, ich empfinde es als eine sehr machtlose, da bist du einfach geliefert und du siehst oder siehst zu, wie dieser Mensch, ja, an etwas so Mächtigem wie Drogen sein Leben abgibt.
Ja, der Verlust, das hast du schon richtig angeschnitten, ist auch meine Wahrnehmung, der Verlust findet schon viel früher statt. Also der ist, mit seinem Tod wird er sozusagen unterschrieben, da kommt der Stempel drauf. Ja, aber mein Gefühl war, ihn schon viel früher verloren zu haben. Und ja, wie bin ich damit umgegangen? Zum großen Teil auch mit Abgrenzung. Also einfach mich dem nicht aussetzen wollen und können, weil es ging ja auch schon recht früh los. Also war ich auch noch ein Junge, irgendwie von 9 oder 10 Jahren, als er schon sozusagen auf den Drogenweg, dass er den schon eingeschlagen hat. Und da fehlt mir auch ganz einfach, und auch waren alle damit überfordert. Also es wirklich eine Übermacht, die in unserem Fall, also die schwer zu besiegen scheint. Und in gewisser Weise, ja, wir haben den Kampf auf einer gewissen Ebene verloren. Und ja, meine Verarbeitung war nach seinem Tod, war es dann eigentlich, okay, jetzt schau mal auf dich und was hatte das alles mit dir zu tun? Und das war dann die spannende Reise, so da wirklich auf mich zu schauen. Weil ich war auch sehr bestimmt ich habe mich bestimmen lassen von seiner Ausrichtung und was das in unserem Familiensystem alles ausgelöst hat. Da hatte ich dann meine Position und meine Funktion, und die hatte auch zur Folge, dass ich wenig auf meine eigenen Bedürfnisse geschaut habe, auf auf vielen Ebenen. Auf anderen ja, aber auf einigen habe ich mich sehr zurückgenommen, um nicht auch noch ein Sorgenkind zu werden, sozusagen. Und das war so das vorherrschende Bild, was ich hatte. Okay, eher, ihn muss man irgendwie reparieren oder so. Mhm. Da stimmt was nicht mit dem. Und ja, und sorgt für viel Drama in der Familie. Und wäre er anders, wäre alles gut. So diese kindlichen Ideen, die haben sich eigentlich durchgetragen und denen bin ich lange unbewusst gefolgt.
Du hast es schon angedeutet oder gesagt, was hat das mit dir zu tun? Was hat das Ganze mit dir zu tun? Hast du jetzt eine Antwort darauf?
In gewisser Weise ja, an einigen Stellen, dass ich jetzt klarer sehe, wie habe ich mich in der Situation oder in diesem System verhalten und welche Strategien habe ich mir zurechtgelegt, um das System zu stabilisieren und zu stützen. Und da sehe ich klarer und sehe, was sozusagen die Situation mit mir gemacht hat oder wie ich auf sie reagiert habe. Ja, insofern kann ich das da schon erkennen, was das mit mir gemacht hat. Ja.
Und was waren diese Mechanismen, die du dann angewendet hast in diesen Situationen, um wahrscheinlich abzuschirmen?
Ja, es war nicht auffallen und nicht zur Last fallen. Das war so alles, mein Handeln stand unter dieser Maßgabe oder habe ich danach beurteilt und demnach auch viele, sag ich mal, irgendwie ausgerastet bin oder wütend wurde oder sowas und, oder wenn ich andere Probleme hatte, dass ich das alles mit mir versuchte auszumachen, weil ich das Bild hatte, damit kann ich jetzt nicht meine Eltern auch noch kommen oder meine Mutter oder mein Vater. Oder, dass das so vermittelt wurde, das hat sich einfach so in dem System ergeben und war meine Strategie, damit umzugehen.
Du hast dich quasi zurückgesteckt.
Ja, genau. Und daraus ist dann auch viel Gutes erwachsen. Also ich wäre, glaube ich, nicht so dann mit, wann ging es los, 12, 13 habe ich dann angefangen zu programmieren. Mhm. Und das hat mich fasziniert und begeistert und war natürlich ein wunderbarer Rückzugsort, in dem ich auch alles, was da war und was ich zurückgenommen hatte, sozusagen ausleben konnte. Also es war quasi grüne Wiese und ich konnte da bauen und der Chef sein und machen und mich austoben, habe ich dann auf der Ebene gemacht. Und davon zehre ich jetzt natürlich, also damit verdiene ich gutes Geld und also daraus erwächst auch Gutes. Aber natürlich auch wahrscheinlich viel versucht darüber zu kompensieren. Da auch viel von meinem Selbstwert dran gekoppelt an meine Arbeit, wie sich dann auch später gezeigt hat. Und das sind dann so die schwierigen Folgen davon.
Hattest du in der Zeit vor dem Tod oder nach dem Tod, hast du gemerkt, okay, ich brauche jetzt Hilfe, ich muss verstehen, im Endeffekt, warum das so passiert ist für dich oder hast du das mit dir ausgemacht?
Also der Anspruch war gar nicht, da irgendwas zu verstehen. Ich habe wirklich Hilfe gebraucht. Also es war einfach, mir war der Boden unter den Füßen weggezogen. Also es schlug dann irgendwie ein, das noch nicht mal zum Zeitpunkt, als ich es erfahren hatte. Es war natürlich ein Schock, aber dann habe ich erstmal 2-3 Monate ganz normal weiter gelebt. Und dann erst kam es. So, es kam also mit Verzögerung. Und dann hatte ich einen Freund von mir, hatte ihn gefragt, ob er jemanden kennt, zu dem ich gehen könnte. Der hat mir dann jemanden empfohlen, da bin ich dann einmal die Woche erstmal hin. Und das war ganz gute Arbeit und bin darüber in in die sozusagen die Männerarbeit gekommen, speziell von CIPAD heißt die Organisation, die so Männerseminare anbieten, und habe dann auch die sogenannte Heldenreise des Mannes absolviert, wo es darum geht, innerhalb von knapp anderthalb Jahren an 7 Aspekten so die Männlichkeit zu betrachten. Und es ist immer eine Gruppe, wir waren 21 Mann, dann immer für 4 bis 6 Tage alleine in der Natur, in einem Haus, und mit Attraction, mit Körperarbeit, mit Gesprächen, mit Ritualen. Und das hat viel Räume geöffnet und mir möglich gemacht, auf Dinge zu schauen. Und parallel dazu ist dann auch sozusagen mein Glaube wieder erwacht, der den ich lange abgelehnt oder nicht lange versteckt hatte. Und so eine vorsichtige Annäherung. Und ja, das ist so Hand in Hand gegangen. Und das hat dann auch alles verändert.
Okay. Konntest du das für dich in deinem Leben einordnen, warum das passieren musste? Es gibt ja, man sagt ja, alles passiert aus einem gewissen Grund. Hm. Bist du dieser Meinung? Kannst du das jetzt so sagen, das musste so passieren?
So weit würde ich nicht gehen. Also ich maße mir da nicht an, das zu wissen. Natürlich stricke ich mir auch mein Bild daraus. Also das scheint... Ja, das scheinen ja die meisten zu machen. Zu versuchen, das sich dann rein draus zu machen. Ich habe da meine Bilder. Also wenn ich die Ereignisse betrachte, würde ich fast so weit gehen zu sagen, er ist für mich gestorben, um mich zu befreien. Weil sonst wäre ich aus der Situation nicht aufgewacht, sondern so. Und das, das ist eine harte, also berührt mich jetzt auch wieder, merke ich, ist eine tiefgreifende Erkenntnis. Und da steckt Wahrheit drin. Und das war für mich auch lange schwierig, das von eigener Schuld zu entkoppeln. Auch meine Form des Umgangs mit ihm, also eine gewisse Form von Abgrenzung. Und diese Grundströmung zu denken oder ihn zu verurteilen und zu sagen, ja, er ist ja nicht, er hat ein Problem und er ist falsch und wenn er doch nur damit aufhören könnte und so. Und ihm sozusagen darüber auch meine Liebe zu verweigern. Das ist schon anspruchsvoll, so der Gedanke. Aber damit gewinne ich, also damit habe ich auch meinen Frieden gemacht. Auch wenn es mich immer wieder wie jetzt doch berührt. Ja.
Nicht viele wissen von mir, dass ich ja auch meine Schwägerin an Krebs verloren habe. Da sind 3 Nichten ohne Mama geblieben und die Jüngste, die war damals 1 Jahr alt. Und deswegen habe ich dir eben die Frage gestellt, weil ich einfach für mich... Ich habe es für mich noch nicht eingeordnet. Für mich ist es schwierig zu sagen, so muss das kommen oder so muss das, es hatte einen Grund. Obwohl ich jetzt, also mein Bruder, der ist wieder verheiratet und hat mit der zweiten Frau noch eine Nichte, also noch eine Tochter, für mich eine Nichte. Und vielleicht irgendwann sehe ich da drin den Grund. Ich weiß es nicht, es fällt mir einfach unglaublich schwer. Mhm. Und auch wenn ich persönlich immer der Meinung bin, dass Dinge aus einem gewissen Grund passieren, gerade bei sowas, ja, muss ich es wieder ablehnen, sozusagen. Und deswegen finde ich es bewunderswert, wenn jemand etwas Gutes noch irgendwie da draußen ziehen kann und versteht auch, dass es nicht mit einem irgendwas zu tun hat. Hm. Ja. Aber zurück zu dir. Wie sah das jetzt im Privatleben und im Businessleben aus? Also ich weiß, dass du quasi fast alles verloren hast und das neu wieder aufgebaut hast. Und was hattest du, wie lebst du jetzt? Was hat das wirklich in deinem Leben das ausgemacht?
Also zunächst mal ist viel Scheiß einfach rausgeflogen aus meinem Leben. Das war man plötzlich nur noch 10% von dem verdiene wie vorher, dann stellt sich ganz konkret die Frage, was behältst du und was kommt weg? Und das Erstaunliche ist, dass ganz wenig von dem, was wegfiel, mir viel später gefehlt hat. Im Gegenteil, das werde ich jetzt als Ballast. Selbst jetzt, wo es mir finanziell wieder besser geht, schaffe ich mir da das nicht wieder an. Das ist was schön. Also allein ein Auto zum Beispiel. Noch nicht mal das habe ich bei 2,5 Jahren kein Auto. Es hatte Motorschaden und da habe ich kein Geld für. Habe eine alte Vespa und bin viel Fahrrad gefahren und sonst alles mit dem Zug erledigt, weitere Strecken. Und das hat sich jetzt so eingependelt und dabei bleibt es. Und wenn ich ein Auto brauche, kann ich es mir leihen. Also das ist jetzt ein Beispiel. Und ja, ist wirklich das Einzige, was mir gefehlt hat, war regelmäßig zur Thai-Massage zu gehen und öfter mal Sterneküche zu fressen. Und alles andere brauchte ich nicht.
Materielles.
Ja, ich dachte immer eh schon, ich wäre nicht so materiell, aber hat sich dann herausgestellt, doch, war ich schon. Und davon zehre ich jetzt natürlich. Deswegen kann ich ist viel weniger Druck da in vielen Dingen und ich muss nicht jeden Monat 5.000 Euro ran schaffen, nur um auf der Nulllinie zu bleiben. Und habe dadurch einfach viel mehr Optionen, kann mehr ausprobieren und schauen, wo es mich hinführt. Und das ist eher ein Freiheitsgewinn.
Fühlst du dich frei?
Nee, ich fühle mich nicht frei. Das ist, das wird wahrscheinlich dieses Leben nicht mehr passieren, aber in vielen Dingen sehe ich einfach meinen Gestaltungsspielraum, der im Vergleich zu anderen wesentlich freier ist oder größer ist. Was aber nicht heißt, dass das auf unbedingt häufig auf mein Gefühl sich überträgt. Also ich weiß, dass mein Erleben da oder mein Gefühl dessen, ob ich frei bin oder nicht, dass das wahrscheinlich auch sehr verzerrt ist, auch durch meine Geschichte und die Strukturen. Ja.
Genau, meine Frage, ob du frei bist, hat sich eher auf die emotionale Schiene bezogen. Hast du jetzt auch noch Hilfe? Mhm. Sind es Dinge, an denen du jetzt immer noch arbeitest?
Ja, also habe ich mir jetzt auch, das ist gar nicht so lange her, ich glaube letzten Sommer, mir wieder geholt, ohne dass irgendwas Akutes war. Einfach, weil ich merke, wenn ich zu lange in meinem eigenen Süppchen koche, ohne dass da jemand drauf guckt, dass das Verzerrung mit sich bringt, die mir nicht dienen. Mhm. Und einfach einen Partner oder einen Coach zu haben, der drauf schaut und Dinge sieht, die ich nicht sehe. Mhm. Und das klappt sehr gut. Und hilft hier und da. Also es ist auch das, mich anders auszurichten. Und oft ist es auch einfach nur, okay, ich sehe jetzt einfach nur klarer die Scheiße, die ich baue, ohne was im Moment dagegen tun zu können. Aber damit auch in gewisser Weise in Frieden zu finden, in einer gewissen Form, dass diese Lücke oder der Mangel immer da sein wird oder ich immer irgendwas finde, was mir diese Freiheit raubt oder die Leichtigkeit nimmt. Und dass das auch Teil von mir ist und dass ich den Teil auch mitnehme und dem mit möglichst viel Liebe begegnen kann.
Hm. Wie ist das Verhältnis zu deinen Eltern? Weil du gesagt hast, du hast ja erzählt, dass du deine Eltern nicht belasten wolltest mit deinem Dasein, mit deinen Themen, mit deinen Probleme. Wie ist das jetzt?
Also mein Vater ist vor 2 Jahren gestorben. Und das Verhältnis war aber seitdem also ich hatte sozusagen, es war natürlich immer ein gutes Verhältnis. So, es war auch ein herzliches Verhältnis. Mit diesen Einschränkungen natürlich, dass ich mich nicht gezeigt habe oft. Und das hat, ich hatte mich dann doch mehr zugemutet und immer weiter und immer auch sozusagen Konfrontation riskiert. Und dann auch zu sehen, dass mein Bild auch falsch war. Also da wäre schon immer wahrscheinlich mehr gegangen, als ich glaubte.
Ja. Wurdest du dadurch authentischer?
Ja, das ist knifflig für mich selbst zu beantworten, weil ich glaube, ich kann mich am leichtesten täuschen. Und deswegen weiß ich nicht. Was ich so an Rückmeldungen aus dem engeren Kreis gekriegt habe von Freunden und scheint sowas in der Art doch sichtbarer bei mir zu sein. Also eine Form von ja, Echtheit, Ehrlichkeit, Tiefe, keine Ahnung, wie man es nennen will. Aber es für mich selbst weiß ich nicht. Kann ich nicht beantworten.
Die Zuhörer werden natürlich auch ein paar Bilder von dir haben, wenn es veröffentlicht wird. Die wissen gar nicht jetzt, wie du aussiehst. Vor mir sitzt ein voll tätowierter Mann. Als allererstes, als wir uns kennengelernt haben, ich weiß es noch, das war bei einem Treffen, wo ich dich dann direkt auch schon angesprochen hatte und ich dachte, okay, das ist ein Tätowierer. Was oder welche Rolle spielen die Tattoos für dich?
Auch das weiß ich nicht genau. Ich weiß noch, ab einem gewissen Punkt war es klar, es ist jetzt dran. Es war vielleicht auch der erste Emanzipationsschritt, so weg von Mama, nicht mehr der brave Junge und jetzt fängt er an, sich zuzukleistern. Das spielt sicher eine Rolle. Es hat auch eine Abgrenzungsfunktion, eine Schutzfunktion, das ist wie auch eine Art Rüstung.
Ja.
Und ja, vielleicht auch ein Versuch, Abgrenzung zu erreichen, die ich auf andere Weise die mir auf andere Weise vielleicht nicht möglich war, weiß ich nicht. Aber genaue Erklärung dafür habe ich auch nicht. Also ist halt einfach, plötzlich waren sie da.
Okay, gut. Ich quäle dich dann nicht mehr mit diesen Fragen. Gut, gibt es irgendwas, was du sagen würdest, das habe ich jetzt gelernt aus dem Gesamten und das ist wirklich am meisten, was ich versuche zu ändern und für mich das besser zu machen.
Gottvertrauen. Das ist das, wonach ich strebe, dass ich weniger selbst urteile und weniger besserwisserisch bin, selbstgerecht, andere verurteilen, mich verurteilen, ich davon Abstand nehme und einfach vertraue, dass er mich erlöst hat und er sein Werk an mir vollenden wird und es gut mit mir meint. Das ist meine Übung.
Braucht kein nichts mehr hinzuzufügen. Vielen lieben Dank.
Gerne.
Dankeschön. Und ich wünsche dir alles, alles Gute und du bist wirklich ein großartiger Mensch und du packst jeden mit deiner Geschichte und es ist so wichtig und ich bin sehr, sehr froh, dass du das heute hier gemacht hast in dem Podcast und ja, ich wünsche dir nur das Beste.
Dankeschön, dir auch.
Danke.